Kapitel 1 vor allem uns die Person Jesu darstellt, uns die Prinzipien der Offenbarung zeigt. Wir hatten dann gesehen, Kapitel 2 und 3, wie Gott ein Tor der Buße gibt, dass der Gläubige, dass der Mensch sich prüfen kann, wo er steht vor Gott. Und auch praktisch ein Abriss von der Kirchengeschichte. Und wir kommen jetzt zu Kapitel 4. Wir haben ja die ganze Palette der Verführungen, wir haben die ganze Palette der Endzeitgeschehnisse, aber auch die Treue Gottes gesehen, wie Gott mit dem Menschen umgeht in seiner Gnade. Was hier jetzt wichtig ist, wenn man Kapitel 4 sich ansieht, ich möchte jetzt das ganze Kapitel 4 lesen, dann fällt auf, dass es eigentlich wiederum, wie schon bei den Kapitel 1, 2 und 3, anders weitergeht, wie man denkt. Zwar, ich lese von Vers 1 ab. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, glich in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze, Donner, Stimmen aus und 7 Feuerfackeln brennend vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und ohne Aufhören rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit, Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das heißt, hier passiert eigentlich etwas. Und zwar, wir dürfen in der Bibel, in ganz wenigen Bibelstellen, dürfen wir in den Himmel hineinsehen. Zum Beispiel genauso berühmt ist Hesekiel 1. Und im Hesekiel kommen dann noch ein paar Mal Stellen, wo man einfach sieht, wie die Herrlichkeit sich darstellt. Hier haben wir jetzt eine weitere Szene, wo man plötzlich in den Himmel hineinsieht. Und das Kapitel beginnt eigentlich hochinteressant, und zwar, sie sagt, nach diesem. Das heißt, wenn ein Mensch das Tor der Buße durchschritten hat, danach erst ist er in der Lage, die geistliche und himmlische Dinge zu durchschauen. Und er sagt, was nach diesem geschehen muss. Und jetzt sind manche auf die Idee gekommen und haben gesagt, das bedeutet, dass alles, was jetzt kommt, nach der Gemeindezeit wäre. Aber die Bibel beschreibt hier ja was anderes. Da kommt eben jetzt gerade nicht die Endzeit. Und da kommt eben jetzt nicht der Ablauf der Endzeit, sondern da kommt was ganz anderes. Er sagt, nach diesem, das heißt, nachdem jemand durchs Tor der Buße gegangen ist, nachdem jemand gewaschen ist im Blut Jesu, nachdem passiert etwas. Und jetzt sagt er, wenn das jemand getan hat, dann muss etwas geschehen. Und das, was geschehen muss, ist eindeutig. Und zwar, was wir hier haben, ist die Anbetung Gottes des Vaters. Wenn ein Mensch wirklich Buße getan hat, Wenn der Mensch durchs Tor der Buße gegangen ist und blickt in den Himmel, dann kriegt er einen Blick für die Ewigkeit, dann wird er beginnen, das zu tun, was in Kapitel 4 und in Kapitel 5 dargestellt ist. Er wird Gott anbeten und die Bibel sagt, Gott sucht solche Anbeter. In Kapitel 5 kommen wir dann zum Zweiten. Was ist im Zentrum des Thrones? Wo ist der Grund der Anbetung? Der tiefste Grund der Erlösung? Dort sehen wir dann Jesus. Und wir sehen, wie man den Vater anbetet und den Sohn, beide. Aber hier in 4 beginnt es mit der Anbetung des Vaters. Und das ist das, was geschehen muss. Und das ist auch das, was angesichts der Endzeit geschehen muss. Die Menschheit wird immer schlimmer werden. Ist keine Frage. Die Zustände draußen in der Welt werden immer krimineller werden. Auf der einen Seite hast du die, ich sage mal, westliche Welt, da sagt man, das sind die Guten. Und auf der anderen Seite hast du jetzt die arabische Welt, da sagst du, das sind die Bösen. Die Bibel sagt da was anderes. Die Bibel sagt, sie sind beide böse. Alle sind böse. Jeder Mensch ist böse. Was hier abspielt, das ist nur graduiert. Die einen sind ein offener Böse und die anderen sind ein bisschen verdeckter Böse. Aber böse ist jeder im Herzen. Im Herzen der Mensch ist dieses Bösartige drin. Aber was man richtig versteht, das, was hier passiert ist durch den Terror, das ist bösartig. Aber, das müssen wir uns ganz nüchtern sehen, es ist noch lang nicht das Böseste, was hier geschehen will. Das Bösartigste, was über diese Welt kommen wird, ist was völlig anderes. Ist die Herrschaft des Antichristen über diese Menschheit. Wenn der Teufel in Menschengestalt über diesen Erdball herrschen wird, und wenn er dann seine Schreckensherrschaft aufrichten wird, dann wird das Böse blühen. Und dann wird man nicht mehr fragen, zu welcher Nation ich gehöre. Sondern werden die Menschen nur noch gequält sein von diesem, ich sag's einmal, teuflischen Herrscher hier auf dieser Erde. Das heißt, das Schlimmste kommt noch, mit weitestem Abstand. Aber mir ist hier ganz wichtig, angesichts auch dessen, was kommt über diese Welt, angesichts dessen, was vielleicht wir zum Teil noch miterleben werden, zeigt Gott ausgerechnet, bevor er die Endzeitabläufe deutlich macht, zeigt er zuerst etwas, einen Blick in den Himmel. Das heißt, wenn der Gläubige nicht diesen Blick in den Himmel hat, dass er Gott der Vater sieht, dass er der Herr Jesus sieht, dass er das Zentrum der Erlösung sieht, um was es überhaupt geht auf diesem Erdball, nämlich Gott zu dienen und ein wahrer Anbeter Gottes zu sein, dann hat das alles gar keinen Wert, weil dann verfehle ich auch mein Ziel in dieser Welt. Es geht darum, dass man Gott dient und dass man ihn anbetet. Und darum sagt er, das ist es, was geschehen muss. Das ist die wahre Zurichtung, die wahre Herzenstellung. Wenn jemand wirklich gereinigt ist im Blut Jesu, wirklich auf dem Altar Gottes liegt, dann hat er einen Blick für die Ewigkeit und dann ist er ein Anbeter Gottes des Vaters und ein Anbeter seines Sohnes Jesus Christus. Dann letztendlich kommt die richtige Herzenstellung zustande. Und so beginnt auch praktisch die Offenbarung hier in Kapitel 4. Er sagt hier, es war eine Tür und diese Tür war offen. Und in dem Moment, wie er durch die Tür praktisch im Geist hindurchgeht, was passiert? Und das Gleiche, wenn wir durch unsere Tür, das werden wir gleich sehen, die Tür, ich möchte die Stelle vorziehen, in Johannes 10, Vers 7, die Tür für die Gemeinde, die ist eindeutig. Da Jesus sagt selber, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er ist die Tür. Wenn ich im Geist durch die Tür Jesus Christus mich am Vater im Himmel nähere, wenn ich mit ihm versöhnt werde, wenn ich durchs Blut Jesu nahegebracht bin, dann wird etwas passieren. Das Gleiche, was der Johannes hier erklärt hat, dann wird die Herrlichkeit Gottes hervorbrechen. Wisst ihr, das ist das, was bei Frischbekehrten passiert. Bei Frischbekehrten siehst du ein Stück Herrlichkeit. Sie sind nicht immer die Vernünftigsten, das kann man nicht sagen. Manchmal sind sie ein bisschen närrisch, aber sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und von daher hat diese Welt eine gewisse Macht über sie verloren. In dem Zustand der ersten Liebe glüht man von der Herr Jesus und da spielt die Welt keine so große Rolle mehr. Das ist doch der Zustand, wo jeder wahre Gläubige, wenn er mal ein paar Jahre im Glauben ist, immer wieder nachweint. Ich kenne keinen Gläubigen, der derzeit nicht nachweint. Und wenn man das jetzt sieht, dann sagt hier die Bibel, du gehst im Geist durch die Tür Jesus Christus, wirst mit dem Vater versöhnt, gehst in die Herrlichkeit Gottes und dann bricht sie hervor. Und das ist ganz entscheidend. Dann plötzlich steht man vor der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Und in 2. Korinther 4,4 wird es wieder beschrieben, wie das passiert. Lesen wir den B-Teil. Im A-Teil heißt es, dass der Teufel versucht, es zu verhindern. Das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, den Menschen, die verloren gehen, nicht aufleuchtet, welcher das Ebenbild Gottes ist. Jetzt sagt die Bibel hier was Ungeheures, praktisch von dieser Herrlichkeit Jesu. Und dann Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Sobald der Mensch Jesus Christus findet, ihm begegnet, sieht Gott ins Angesicht, dann bricht die Herrlichkeit heraus. Das ist jetzt wieder ein ganz entscheidender Punkt, auch in der Endzeit. Der Teufel ist Luzifer, ein Lichtengel. Er wird die Menschen durch eine falsche Herrlichkeit in der Endzeit blenden. Er wird sie täuschen auf dem religiösen Gebiet. Aber die Bibel sagt ganz klar, die Herrlichkeit Gottes siehst du nur in der Person Jesu. Gar nirgends anders. Wenn du hörst, was die Leute für Unsinn erzählen, was Herrlichkeit Gottes passiert ist. Manchmal musst du dich wirklich fragen, ob Bibel nicht doch recht hat, wenn sie manchmal die Gläubiger mahnt, nicht unmündig zu sein. Das heißt ganz einfach, kindisch zu sein, Kinder zu sein, im Babystadium. Sondern die Bibel sagt ganz klar, die Herrlichkeit siehst du im Angesicht Gottes. Und das Angesicht Gottes, das hat einen Namen, das ist die Person Jesu Christi, unser Herr. Wenn du mal Jesus findest, wenn du ihn siehst, dann siehst du Gott ins Angesicht. Und das ist das, was hier passiert in der Offenbarung. Er sagt hier, im Geist gehe ich durch die Tür. Das heißt, in der Filtersprache der Bibel, im Geist gehe ich in den Himmel. Und die Tür ist der Herr Jesus. Und wenn ich zum Herr Jesus komme und ihn finde, dann sehe ich die Herrlichkeit. Wenn man die Herrlichkeit Gottes sieht, dann passiert etwas. Dann wartet letztendlich der Himmel. Und das ist das, was Gott auch zeigen will, bevor er in die Endzeitabläufe reingeht. Er zeigt dir ganz klar, es geht nicht darum, dass jemand jetzt unbedingt in der Tiefe die Endzeitabläufe kennenlernt. Sondern es geschieht letztendlich von Gott her, dieses ganze Kapitel 4, was er uns hier an Geschehnissen zeigt, es geschieht wegen dem, dass wir begreifen, dass wir im Prinzip das, was mir Erführungszeichen himmlische Hoffnung nennt, besitzen müssen. Es geht um den Himmel, es geht um die Ewigkeit, es geht um die Herrlichkeit. Nicht um das Elend dieser Welt. Was nützt es mich, wenn ich letztendlich alles weiß von der Offenbarung, alles weiß von den Endzeitabläufen, alles durchschaue und diene Gott nicht von ganzem Herzen, nützt es mir gar nichts. Sondern er zeigt hier, es geht darum, dass mein Herz, aber Herz eines wahren Anbeters ist Gott gegenüber. Und der Paulus sagt es auch in Römer 8,18, es geht darum, dass man hier auch kennenlernt, wie bei Gott praktisch die Prioritäten, die Gewichtungen gesetzt sind. Bei Gott geht es immer um den Himmel. Und hier heißt es 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Wir sind gefallene Kreaturen. Und diese gefallene Kreaturen, die leben in einer gefallenen Welt. Und ich weiß, dass jeder von uns arbeiten muss, dass jeder von uns leben muss, dass das einfach ein normaler Zustand ist. Aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Ich sage immer, das ist ein Akt der Notwehr. Da wird Adam eingebrockt. Das ist ein Akt der Notwehr. Der Erdboden ist verflucht um Adams Willen. Die Frauen müssen Kinder mit Schmerzen gebären um Adam und Evas Willen. Das haben die uns eingebrockt. Aber etwas ist klar. So normal der Ablauf dieser Welt sein kann. Etwas ist ganz wichtig. Das Irdische trägt in sich das Teuflische. Es muss klar sein. Im Jakobus 3 in Vers 15 heißt es, das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Irdisch, seelisch, dämonisch, die sind verwandt. Das sind die Einfallstore. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, alles, was zu dieser Welt gehört, das sollen wir benutzen, wie die Bibel sagt, als gebrauchten wir es gar nicht. Es wird teuflisch und gefährlich, sobald der Mensch ein Freund dieser Welt wird, sobald das Irdische überwiegt, sobald das Irdische mich packt, da wird es gefährlich. Und zwar aus dem Grund, weil die Bibel sagt, eigentlich gehörst du von der Gesinnung her zum Himmel. Du hast eine himmlische Hoffnung. Dein Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Du gehörst nicht zu denen. Und darum zeigt der Herr Jesus hier der Gemeinde, bevor er in die Endzeit reingeht, zeigt er den Himmel. Er will, dass es klar ist, wo wir hingehören, in den Himmel, nicht auf diese Erde. Da muss man aufpassen. Man sieht hier, die Bibel sagt ganz klar, diese ganze Endzeitgeschehen, alles was hier abläuft, ist letztendlich etwas, das im Vergleich zu dem, was Gott für uns bereitet hat, ein Nichts ist. Die Herrlichkeiten dieser Welt sind nichts im Vergleich zu dem, was Gott hier gibt. Und jetzt beginnt etwas in dem Kapitel, wo Gott ein paar Prinzipien uns klar macht. Das erste Prinzip ist, es geht um den Himmel. Und jetzt kommt eine Lektion. Und zwar zeigt uns hier etwas, in Vers 2. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Das heißt, da ist ein Thron. Und das ist genau das, was wir ja nicht mehr wollen. Das ist das, was der Teufel an Gesetzlosigkeit in dieser Welt produziert. Autorität. Und da sieht man, dass Gott zeigt im Himmel, wenn jemand zum Himmel gehört, dann ist hier ein Thron. Das heißt, er hat selber keine Herrschaft mehr, er hat keine Macht. Die Macht ist Gottes. Das heißt, er muss sich Gott unterwerfen, wie ein König. Das erwartet Gott. Und ein Gläubiger ist nie ein Rebell. Gott hat die Herrschaft. Das muss klar sein. Das ist das Erste. Gott hat die Herrschaft über mein Leben, über mein kleines Leben. Gott hat die Herrschaft über meine Umstände. Und Gott bestimmt auch, was mit mir passiert. Das ist seine Sache, nicht meine. Und wenn der Gläubige das begreift, dass er zum Himmel gehört und dass Gott alles bestimmt, dass er die Herrschaft über ihn hat, dann lebt er anders. Dann hat er auch keine Angst mehr. 2. Korinther 4, 5. Denn wir verkündigen nicht uns selber, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Uns selber aber als eure Knechte um Jesu willen. Das sagt die Bibel jetzt ganz klar, es wird verkündigt, dass der Herr Jesus Herr ist. Und man redet sehr viel davor, dass der Herr Jesus der Erlöser ist. Das ist absolut das Wichtigste, dass er mich von meinen Sünden erlöst, dass er mich reinigt mit seinem Blut. Aber genauso gehört hundertprozentig dazu, dass der Jesus mein Herr ist. Wenn man sich wirklich bekehrt, dann ist der Herr Jesus nicht nur der Erlöser, sondern der Herr. Dann müssen wir mal gucken, was im Reich Gottes, was da für Rebellion ist, Gott gegenüber, was da für offene Sündhaftigkeit ist. Und es kommt daher, dass man oft die Leute auch nicht sagt, bevor sie sich bekehren, wenn dich bekehrst, musst du dich völlig unterwerfen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, es war hochinteressant. Dasjenige begreift bis in letzte Tiefe, dass es einen Preis kostet. Und der will das, den Preis vorher ausloten. Das ist höchst löblich. So wie der Jesus gesagt hat, der überlege, ob er den Preis bezahlen will. Und da ist jemand, der den Preis bezahlen will und dem lässt auch Gott gelingen, bin ich felsenfest überzeugt. In 2. Korinther 5, 11. Das ist genauso wichtig. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Es ist nicht nur so, dass Gott die Herrschaft gehört, sondern auch der Herr Jesus ist zu fürchten, sagt die Bibel. Und das ist etwas, was aus der Christenheit verschwindet. Die Furcht Gottes weicht. Man muss einfach aufpassen. Man muss hier gucken, dass man nicht mitgerissen wird von diesem Endzeitschlamm. Wenn man zu Gott gehört, wenn man sich wirklich bekehrt hat, gewaschen ist im Blut des Lammes, durch Tor der Buße geht, dann ist es klar, dass man zum Himmel gehört. Das ist überhaupt keine Frage. Dann ist es absolut klar, dass Gott die Herrschaft hat. Und dann ist es klar, letztendlich, wenn er die Herrschaft hat, dass er auch zu fürchten ist. Und wenn das fixiert ist, dann sieht das Leben völlig anders aus. 1. Korinther 15, 25. Fällt euch auf, wo das alles herkommt? 1. Korintherbrief. Das war die rebellische Gemeinde. Ihre hat es geschrieben. 15, 25. Denn er, der Herr Jesus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Es ist ein Prinzip, der Herr Jesus ist nicht nur gekommen, uns zu erlösen, sondern auch, um über uns zu herrschen. Und zwar absolut. Das ist ein Punkt, wo die Gläubiger oft nicht verstehen. Sie unterwerfen sich nicht. Ich muss praktisch vor Gott kapitulieren, muss akzeptieren, dass Gott, der Vater, persönlich mir ein Haupt gesetzt hat. einen Herrn, dem ich folgen muss und der mir sagt, was ich zu tun habe. Absolute Kapitulation. Ich war in Istanbul auf dem Basar. Da kannst du lernen, wie man handelt. 100%, das lernst du da. Und genau so handelt der Gläubige manchmal mit Gott, was er darf und nicht darf. Das ist eine Schande. Sondern die Bibel geht davon aus, dass ein Gläubiger sich unterwirft. Mit Gott handelt man nicht, was man darf, sondern man unterwirft sich. Und das ist ein entscheidender Punkt für die Herrschaft Jesu. Im Jakobus 4, Vers 7 heißt es ganz klar, so unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Das heißt, der Teufel flieht nur, wenn man a. sich Gott unterwirft und b. ihm widersteht. Das ist auch der Grund, warum manche Gläubige keinen Sieg haben. Warum Gläubige manchmal Anfechtung haben. Warum sie nicht durchkommen, weil sie die zwei Dinge nicht tun. Sich absolut Gott zu unterwerfen und gleichzeitig Widerstand zu leisten. Wisst ihr, dann kommen die Scharlatane, die dann eine Abkürzung erbietet, die dann Tricks erbietet, wie man trotzdem Sieg haben kann. Aber jede Lehre, die nicht betont, dass man nur Sieg haben kann, indem man sich Gott unterwirft und dem Teufel widersteht, ist nicht echt. Das ist der einzige Weg. Und ich möchte dazu lesen, Hesekiel 1, ab 26. Hesekiel 1 ist ein ganz wichtiges Kapitel, ist praktisch ein Parallelkapitel zu unserem Offenbarung 4. Und zwar, hier war ja eine Offenbarung Gottes in diesem Fluss Kebar. Jetzt heißt es. Und über dem Himmelsgewölbe, das über ihren Hauptzorn war, sah es aus wie ein Saphirstein, wie die Gestalt eines Thrones. Und jetzt kommt wieder das Interessante. Als Gott Israel sich offenbart, offenbart er sich ganz genau gleich. Er zeigt immer zuerst den Thron, seine Herrschaft. Auf dem Gebilde des Thrones saß eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Immer der gleiche Gedanke. Gott hat die Herrschaft und er offenbart sich durch seinen Sohn, der Mensch wurde. Über Jesus komme ich zum Vater, aber die Herrschaft ist Gottes. Ich muss mich unterwerfen, und zwar absolut. Und wenn das geschieht, dann geht hier der Text auch mit mir weiter. Aber ich möchte nochmal betonen. Es geht hier nicht darum, Endzeit zu erkennen. Es geht darum, wenn man Gott wirklich dient, wenn man das Tor der Buße durchschritten hat, dann geht's mit der Gesinnung in den Himmel. Da haben wir himmlische Interessen. Dann sieht man auch die Herrlichkeit Jesu. Und dann unterwirft man sich, dass man tatsächlich die Herrschaft Gottes im tiefsten Sinne anerkennt. Und dann hier kommt der Thron. Wir haben das ja gehabt in Offenbarung 3, 21, ausgerechnet bei Laodicea. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das heißt, er will so völlige Unterwerfung vom Gläubigen, dass er am Schluss sogar auf den Thron Jesu sich setzen darf. Wenn es ein einziger Charakterzug gab, den der Herr Jesus bis in allerletzte Konsequenz ausgelebt hat, dann war es gehorsam dem Vater gegenüber. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Wenn dieser Kelch an mir vorübergehen soll, hat genauso Angst gehabt wie ein Mensch, ein normaler. Er war ein Mensch wie wir, allerdings ohne Sünde. Und man sieht hier, er hat es akzeptiert, diesen Thron, diese Herrschaft über sich. Und das ist Ziel Gottes, dass wir die Herrschaft anerkennen. Wenn wir die Herrschaft Gottes anerkennen, dann werden wir durch diese Endzeit völlig anders durchgehen, wenn wir sie nicht anerkennen. Wenn ich mir vollkommen bewusst bin, einfach ein Beispiel. Unser Bank baut wahrscheinlich, da bin ich das ist fast sicher, die baut so ein Hochhaus, die da jetzt zusammengekracht ist. Jetzt muss ich doch sagen, da kommt ja auch so ein Gedanke, ja, wenn sie das Hochhaus baut, wo siedeln wir dich denn an? Könnte ja sein, oben im obersten Stock, das ist schon so angenehm. Wenn du Gott dienst, dann ist das völlig egal, ob du im Keller bist, im mittleren oder im oberen Stock. Wenn es der Wille Gottes ist, passiert dir nichts. Wenn es der Wille Gottes ist, dass du stirbst, dann wirst du sterben, egal wo du bist. Dann kannst du sein, wo du willst. Dann kannst du den Tag Urlaub haben, wirst trotzdem sterben, was anderes. Wenn das der Wille Gottes ist, dann passiert's. Gott ist Herr über das Leben der Gläubigen. Und in der Bibel steht, dass der Tod der Heiligen kostbar ist in den Augen Gottes. Gott ist es, der über uns herrscht. Auch über unser Leben. Wenn ich das weiß, dann habe ich keine Angst mehr. Weiß ich ganz genau, egal was passiert, ich gehöre ihm. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir des Herrn. Sei es, dass wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das ist die Gesinnung, die ein Gläubiger normal hat. Das zeigt er. Das ist auch die Haltung der Endzeit, die er hier nochmals klar macht. Und jetzt erklärt er hier in Vers 3. Der, der zum Thron saß, der glich in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardis. Und Jaspis steht in der Symbolsprache der Offenbarung für Herrlichkeit. Wenn man dazu lesen, Offenbarung 21, 11. Da sieht man die Gemeinde Jesu, nämlich das neue Jerusalem, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Das ist ein Normalzustand. Der Zustand, dass sich die Gemeinde Jesu so benimmt, dass Gott die abgefallene Christenheit als Hure bezeichnen muss, ist nicht normal. Sondern der Normalzustand ist, dass die Gemeinde sich wie eine Braut, wie eine keusche Jungfrau benimmt. Und der Normalzustand ist, dass die Herrlichkeit Gottes auf der Gemeinde ruht, wie auf der Stiftshütte. Das ist der Normalzustand, das zeigt er hier. Darum sagt er, Jaspis. Jaspis, das ist das Wesen, was Gott der Gemeinde geben will. Sei Heiligkeit, dass sie seine Heiligkeit ausstrahlt. Darum sind die Mauern hier, und das, was Jerusalem betrifft, sind hier von Jaspis geprägt. Und wenn man das sich in Ruhe anguckt, dann sieht man nämlich etwas. Und zwar, es heißt, dieser Jaspis ist kristallklar, dieser Lichtglanz, der von diesen Gemäuern ausgeht. Und wir wissen ja, wer die Steine dieser Mauern sind. Das sind wir, die Gläubigen. Der war wie Jaspis, der ist von der Herrlichkeit Gottes geprägt. Es ist absolut nicht normal, dass ein Gläubiger im geistlichen Elend lebt. Er kann im menschlichen Elend leben. Das ist völlig normal. Weil unser äußerer Mensch zugrunde geht. Er kann in größten Problemen leben. Aber er darf niemals im geistlichen Elend leben. Wenn das menschliche Elend dazu führt, dass das geistliche Elend sich auch einstellt, dann ist etwas passiert. Dann hat der Teufel sein Ziel erreicht, dann ist das Irdische auf mich übergegangen. Ist brutal. Wir müssen lernen, dass die Herrlichkeit Gottes das Normale ist. Der Himmel ist normale für den Gläubigen. Die Herrschaft Jesu Christi, der Thron, dass er über uns herrscht. Und die Herrlichkeit. Ist der Normalzustand. Vers 18, auch in Offenbarung 21. Und zwar, wie heißt es? Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Wisst ihr, was das heißt? Einfach übersetzt. Der Baustoff der Mauer Jerusalems. Der Baustoff der Gläubiger, mit dem sie als Stadt zusammengefügt waren. Nämlich die Stadt war vor reinem Gold wie reines Glas. Ist Herrlichkeit. Der Normalzustand der Gläubigen ist Herrlichkeit. Mir geht es nicht aus dem Kopf. Es ist bloß ein Traktat. Aber mir geht es nicht aus dem Kopf. Das verfolgt mich seit Jahren. Wie dieser Diener in Lissabon gestorben ist. Er liegt auf dem Totenbett. Und dann fängt ja die Menschheit zu jammern. Und dann sagt der Mann auf dem Totenbett, bevor er stirbt, sagt er, Triumph, also Herrlichkeit, Triumph. Heute geht ein Sünder, gewaschen durch Jesu Blut in den Himmel, er macht die Augen zu und stirbt. Es ist Herrlichkeit, Gott zu dienen. Es ist Herrlichkeit, gewaschen zu sein im Blut des Lammes. Das muss man einfach sehen. Das ist der Normalzustand. Das zeigt Gott hier. Er sagt, wenn du sterben musst, drin sein, spielt keine Rolle. Hauptsache, die Herrlichkeit Gottes ist auf dir. Hauptsache, du hast die Herrschaft Gottes anerkannt. Der Himmel ist dein, du bist gerettet, du bist ein Gotteskind. Um das geht es und der Rest ist zweitrangig. Das ist eine Botschaft, die man heute nicht mehr hören will, ist mir klar. Und zwar, weil die Bibel auch ganz klar sagt, je weiter die Endzeit geht, je mehr wird die Welt an Oberhand gewinnen. Wir sind immer dauernder Kampf in der Auseinandersetzung gegen die Welt, ist normal. Also müssen wir unseren Blick von der Schrift her auf die Herrlichkeit richten, dass wir der Welt widerstehen können. In 2. Mose 28, 20. Da sieht man, was der hohe Priester auf dem Herzen hatte. Da war einer dieser Steine, war Jaspis. Wir wissen, wer unser hoher Priester ist, der Herr Jesus. Und auf seinem Herzen trägt er die Gemeinde, diese Steine, und unter anderem trägt er der Stein Herrlichkeit. Das heißt, ich übersetze es jetzt einfach normal. Das heißt, es ist das Herzensanliegen Jesu, dass die Herrlichkeit Gottes auf mir und dir ist, auf der Gemeinde Jesu. Und nicht der Dreck dieser Welt, das muss klar sein. Ich weiß doch, wisst ihr, Geschwister, es wäre doch Narrheit, wenn man das leugnen würde, dass die Sünde fürs Fleisch nicht schön ist.
Das ist eine Schwärmerei. Also ich glaube das kein, wenn mir einer sagt, die Sünde ist so schlimm. Und dann muss ich sagen, das ist okay. Ich sehe das auch, dass die Sünde furchtbar ist. Aber jetzt gib doch mal ehrlich zu, dass die Sünde einen gewissen Reiz hat. Fürs Fleisch, nicht für den Geist. Für den Geist hat sie keinen Reiz. Also ist doch der Kampf dauernd, dass die Sünde mein Fleisch nicht reizen darf. Ist doch ein ganz entscheidender Punkt. Aber dieser Reiz ist doch da. Und darum brauchen wir die Herrlichkeit Gottes. Wenn man hier sieht, dass es Herzensanliegen Jesu ist, dass der hohe Priester auf der Brust diesen Edelstein hat, der letztendlich die Herrlichkeit bedeutet, dann ist es klar, es ist der Wille Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes unser Leben trägt, das ist gar nichts. Wenn es was anderes tut, dann wird es schwierig. Wenn wir zum anderen Edelstein gucken, zu diesem Sardis, Offenbarung 21, 20, er gehört einfach zum Baustoff dieser Mauern. Das heißt, durch und durch von diesem himmlischen Wesen geprägt. Das ist das, was Gott will. Und was hier gleichzeitig dann passiert, das ist praktisch Offenbarung 4. Und zwar, wo es dann heißt, nach dem Jaspis und dem Sardisstein, dass ein Regenbogen rings um den Thron her war, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Hier haben wir wieder diese Edelsteine. Und zwar das Interessante ist, dieser Regenbogen, das war in 1. Mose 9, 13 und 16, das Zeichen des Bundes und das Zeichen des Friedens, das Zeichen, dass Gott das Gericht über diese Erde aufgehoben hat, beziehungsweise, dass er die Menschen zwar straft, aber nicht mehr die Erde, er wird sie nicht mehr vernichten. Und hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man hier den Regenbogen sieht, dann weiß man, die Welt geht nicht unter. Ich habe keine Angst, wenn der Kohutek, kennt ihr euch erinnern, ihr Ältere, als der Kohutek kam, da hat alle Angst gehabt in den 70er Jahren, der Kohutek griff die Erde, da kam der große Komet, da hat alle Angst, der trifft die Erde und die Welt geht unter. Eins ist ganz klar, egal was da draußen passiert, die können mit allen Atombomben spielen, die es überhaupt gibt auf der Welt, obwohl die überhaupt keine Angst haben, die Welt geht nicht unter. Dieser Erdball wird nie untergehen. Den wird Gott am Schluss vernichten, wenn er eine neue Erde schafft. Aber bis zur Wiederkunft Jesu Christi bleibt dieser Erdball, wie er ist. Es werden auch keine Außerirdische kommen. Wenn Außerirdische kommen, könnt ihr ganz sicher sein, dass es Dämonen sind. Es werden keine Außerirdische kommen. Die Bibel kennt keine Außerirdische. Sie kennt bloß Dämonen. Und diese Erde wird nie untergehen. Und darum zeigt er hier, wir brauchen keine Angst zu haben. Diese Erde, über der steht vor Gott her der Regenbogen, diese Erde wird bestehen bleiben, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und da im Hesekiel 1,28, ihr findet immer wieder diese gleiche Bebilderung. Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, also war auch der Glanz ringsum anzusehen. Auch hier im Alten Testament, Gott offenbart sich immer gleich. Er zeigt seine Herrschaft, er zeigt seine Herrlichkeit, er zeigt letztendlich auch der Regenbogen, dass er ihr, dieser Erde, praktische Zukunft gibt. Nicht alle Menschen haben eine Zukunft, aber diese Erde wird nichts passieren. Wisst ihr warum? Diese Erde hat nur den wichtigsten Vorgang, der allerwichtigste Vorgang vor sich. Wenn der Herr der Herren, der König der Könige, in einer dunklen Nacht des letzten Tages der Schlacht von Harmageddon, wenn er dann die Wolke durchbrechen wird und strahlend auf der Ölberg treten wird und der Ölberg wird auseinanderbrechen und das tausendjährige Friedensreich anbrechen wird, das steht der Erde noch bevor. Diese Erde wird noch herrliche Zeiten haben. Da wird das Lamm und der Löwe werden zusammen auf der Weide, werden sie grasen, die werden Gras fressen zusammen. Die Kinder werden mit der Schlange, mit der Giftschlange spielen und es wird nichts passieren. Diese Erde hat noch Herrlichkeit vor sich. Warum? Weil der Herr der Herrlichkeit kommt. Weil der König der Ehren kommen wird. Er wird nicht nur in den Himmel einziehen, wie es im Psalm heißt, sondern wird einmal auf dieser Erde wieder sein. Und das zeigt hier Gott. Wir brauchen keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst, dass Atombomben fallen. Das hat nur mit den Leuten zu tun. Mit der Erde hat es nichts zu tun. Die Erde bleibt bis zum Schluss. Was dann kommt, lauter Prinzip, er zeigt hier einfach was Fakt ist. Vers 4. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren, und auf ihren Häuptern waren goldene Kronen. 24 Älteste. Jeder Bibelleser weiß, was 24 heißt. 12 plus 12. 144.000 ist das Gleiche. 12 mal 12 mal 1000. Das sind symbolische Zahlen. Das heißt, 12 ist die Vollzahl Israels. Und 12 ist die Vollzahl der Gemeinde. Hier hast du die Gesamtgemeinde dargestellt vom Thron Gottes. 12 Älteste für das alttestamentliche Volk Israel. 12 Älteste für das neutestamentliche Volk der Gemeinde Jesu. Und beide haben ein Merkmal. Und zwar, sie haben das Gleiche. Sie haben weiße Kleider. Das ist ein entscheidender Punkt. Jesaja 61,10. Eine ganz entscheidende Bibelstelle. Ist mit vor der Erlösung her das Wichtigste, was in der ganzen Bibel geschrieben steht, weil hier wird es erklärt. Halt, ist ein Tippfehler. Es muss... Oder, habe ich es? Ja, ja, halt, Entschuldigung. 61,10. Ich freue mich hoch am Herrn und meine Seele frohlockt über meinen Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen und mit dem Rock der Gerechtigkeit mich begleitet, wie ein Bräutigam sich mit priesterlichem Kopfputz schmückt und wie eine Braut ihren Schmuck anlegt. Es sind die Kleider des Heils. Wenn ihr sehen wollt, warum man Kleider des Heils braucht, in Jesaja 64 ab Vers 5 sieht man die Kleider der Sünde, die jeder anhat. Die Bibel sagt, das ist absoluter Dreck, das ist Schmutz, das sind Lumpen. Und drum, in dem Moment, wenn sich jemand bekehrt, zieht ihm Gott die Kleider des Heils an. Das heißt, er wäscht ihn und gibt ihm schneeweiße Kleider. Und drum haben diese alle weiße Kleider. Mir hat jemand gefragt, wie konnte David gerettet werden? Ist relativ einfach. Das Opfer am Kreuz von Golgatha, laut Bibel, beginnt von Grundlegung der Welt an. Das heißt, rückwirkend, in dem Moment, wie der David zum Beispiel geschrien hat im Psalm 51, entzündige mich mit Isop, hat das Blut Jesu rückwirkend vor Golgatha her für den David gewirkt. Und so sind auch alle alttestamentlichen Heilige im Blut des Lammes gewaschen worden. In Wirklichkeit natürlich sind sie besprengt worden mit Opferblut, aber Gott hat ihnen dann das Blut Jesu angerechnet. Und alle alt- und neutestamentlichen Heiligen haben ein Merkmal, sie sind gewaschen. Sie sind rein, sie haben weiße Kleider. In Offenbarung 7,14 heißt es für die Gemeinde, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. In Offenbarung 19,8 heißt es die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit praktisch der Heiligen. Das heißt, er zeigt hier nochmal deutlichst und sagt, es geht bei diesen Endzeitkämpfen für der einzelne Mensch immer nur darum, dass er dieses Tor der Buße durchschreitet, dass er zum Himmel gehört, dass er himmlische Hoffnung hat, dass er den Himmel zählen kann, dass er weiß, wo seine Heimat ist, dass er die Herrschaft Jesu Christi und dadurch die Herrschaft Gottes anerkennt, der Thron, und dass er zu diesen 24 gehört. Wir gehören natürlich zu den zweiten 12, zu der Gemeinde Jesu. Dass er in einem Geist, zu einem Leib getauft ist und dass er gleichzeitig, so wie alle Heiligen aller Zeiten, gewaschen war. Wisst ihr, ich bin mir vollkommen klar, es ist für unsere jungen Leute relativ schwierig, es ist aber auch für die Alten schwierig. Wenn du dauernd von den Medien, wenn du dauernd von deiner Umwelt, dauernd nur die Herrlichkeit dieser Welt siehst, wie willst du da nicht beeinflusst werden? Also musst du als Gegenpol die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu wissen. Du musst davon wissen. Du musst diese Herrlichkeit erleben. Es muss was Normales für dich sein, dass du dieser Welt widerstehen kannst. Das ist von letzter Bedeutung. Und darum zeigt hier Gott in dieser Offenbarung 4, was geschehen muss. Es muss geschehen für dich als Gläubiger, dass du gewaschen bist im Blut des Lammes. Es muss geschehen, dass die Herrlichkeit auf dir ist. Es muss geschehen, dass dich Gott unterwirft. Es muss geschehen, dass dich um den Himmel drehst. Dann ist okay. Dann läuft's. Dann läuft auch den Zeit. Das nächste, was er hier zeigt, er sagt, es ist nicht nur so, dass sie weiße Kleider haben, sondern sie haben goldene Kronen auf ihren Häuptern. 2. Timotheus 4, 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Das ist schon Paulus sei Kampf, und jetzt erklärt er's. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Es geht um die Krone der Gerechtigkeit. Das heißt, alle diese Menschen sind gekrönt mit der Krone der Gerechtigkeit. Das heißt, alle diese Menschen sind gewaschen im Blut des Lammes. Sie haben die Gerechtigkeit Jesu. Sie wissen, dass sie Gerechtigkeit Gottes sind, weil ein anderer für sie gestorben ist. 2. Korinther 10, 21. Es ist ganz klar, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist der Normalzustand. Und sie haben die Krone der Herrlichkeit. In Offenbarung 2, 10, wiederum in die Sendschrift, das sagt, das ist jetzt hochinteressant. Ich lese bloß den Schluss. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Es ist absolut wichtig, dass ein Gläubiger sich bewusst ist, dass die Treue zum Herr Jesus durch diese Endzeit zu gehen, und er gibt mir ja die ganze Fähigkeit, er gibt mir die ganzen Mittel, er gibt mir die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Blutes Jesu, die ganze Erlösung, dass ich das bewahre bis zum Schluss. Das ist der Normalzustand. Er sagt hier, wer das bewahrt, der wird die Krone des Lebens bekommen. Und alle, die hier sind, haben bewahrt. Sie haben überwunden. Darf ich mich nochmal sagen? Wer nicht überwindet, bei dem geht's gerade andersrum. Man muss überwinden, dass man ins Ziel kommt. Das ist die Bibel eindeutig. Dann Offenbarung 3, Vers 11. Sieh, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone nehme. Das heißt, man kann ihm auch die Krone stehlen. Der Teufel wird alles dran setzen, dass er mir jede Form von Krone stiehlt. Und die Krone, die er am liebsten will, das ist die Krone des Lebens, dass er mich mit ins Verderben reißt. Das ist absolut das Ziel. Darum ist das kein Spiel, sondern ein Kampf auf Leben und Tod. Ein absoluter Kampf auf Leben und Tod in der Insel. Er zeigt hier, sagt, es sind lauter Leute, die haben die Krone. Es sind lauter Überwinder. Dort sind die gewaschen, sind im Blut des Lammes, die überwunden haben. Was passiert? In dem Moment geht von dem Thron Blitz, Donner, Stimme aus und diese sieben Feuerfackler Gottes. Und das Interessante ist, immer wenn heilsgeschichtlich entscheidende Dinge kommen, geschieht Zeichen. Zum Beispiel Zeichen sind geschehen auf dem Berg Sinai bei der Gesetzgebung. Zeichen sind geschehen, als der Messias kam, der große Erlöser. Zeichen sind geschehen, als das Heil zu den Juden ging. Und Zeichen sind geschehen, als das Heil dann wieder wegging von den Juden. Als es kam, 2. Mose, dann 2. Mose 20, dann waren die Zeichen. Als es wieder zu der Heide geht, weggeht von den Juden, hin zu der Heide, Apostelgeschichte, sind wieder die Zeichen. Immer bei der Übergangsphase sind die Zeichen. Und hier haben wir Übergangsphase. Hier sagt er ganz klar, guck, hier Himmel. Und darum sind Zeichen. Und wenn die Gemeinde dann entrückt wird, in Offenbarung 11, 15 bis 19, dann sind sie wieder da. Und zwar, dann siehst du die Entrückung der Gemeinde, dann heißt es in 19, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Himmel. Und es geschahen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und ein großer Hagel. Das heißt, die Zeichen geschehen immer, wenn geistlich bedeutsame Dinge geschehen. Und hier ist etwas geistlich Bedeutsames, hier ist die Ewigkeit. Und darum zeigt er hier die Zeichen. Jetzt kommt eigentlich einer der entscheidenden Faktoren bei der ganzen Darstellung. Und zwar, er sagt hier, vor diesem Thron Gottes, das sind sieben Feuerfackeln, die brennen vor diesem Thron, und es sind die sieben Geister Gottes. Der Geist Gottes ist ein siebenfacher Gottesgeist. Und das ist das, was im Saharia steht. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Drum zeigt hier der Herr und sagt, bei den wahren Gläubigen, die sich unterwerfen, bei den Gläubigen, die überwindet, bei den Gläubigen, die gewaschen sind im Blut des Lammes, bei denen ist etwas normal. Für denen ist als Ausdruck der Herrlichkeit, als Ausdruck der Herrschaft, die akzeptieren nicht nur den Thron, sondern die akzeptieren auch, dass vom Thron diese sieben Feuerfackeln sind. Dass es nicht nach der menschlichen Art geht, sondern nach der göttlichen. Was glaubt ihr, was ich hab komischerweise, ich muss mal andersrum fragen, wenn man mich fragt, wo hast du die meisten Anfeindungen gekriegt? Ich würde jetzt die meisten sagen, in der Auseinandersetzung mit der Pfingstbewegung und so. Wisst ihr, wo ich die meisten Anfechtungen bisher erlebt habe? In zwei Fragen. Die Frage, ob das Heil verlierbar oder unverlierbar ist. Aber das Zweite, letztendlich, wo ich immer wieder Anfeindungen gekriegt habe, wenn ich immer wieder betont habe, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Dass ein Mensch von mir aus 20 Doktortitel der Theologie haben kann, dann lässt ich ihn nicht predigen. Es sei denn, er hat von Gott eine Berufung. Und dann kommt einer, der vielleicht nicht einmal der Sprache richtig mächtig ist und der hat eine Berufung Gottes, dann darf er predigen. Dass es bei Gott nach Berufung geht und nicht nach dem Menschlichen und dass man bestimmte geistliche Dinge nicht erlernen kann, sondern dass es nach dem Heiligen Geist geht. Und das ist was, was man anerkennen muss. Ich war jetzt wieder mit meinem Bruder zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht den Bruder auf eure Art. Ich habe eine andere Gabe, aber der hat eine Gabe, ich habe sowas noch nie gesehen, der hat die Gabe, evangelistisch tätig zu sein. Das müsst ihr euch vorstellen, da fahren zwei Auto, er fährt und gegenüber fährt eine Nachbarin, mit der hat er schon immer einen Glauben geschwätzt. Plötzlich dreht er die Scheibe runter, hält Hand raus, hält die Frau an. Die Frau guckt raus, sagt, was ist los? Sagt er, ist jetzt klar, kommst du jetzt in den Himmel oder kommst du in die Hölle? Hast du jetzt Begehr oder was ist los mit dir? da blieb mir die Luft weg. Und ich kenne von ihm lauter solche, ich bin schon selber dabei gewesen, wenn das abgeht, das ist wie wenn du auf den Knopf drückst, da ist eine Gabe da. Aber die ist von Gott, die kannst du nicht nachmachen. Und so gibt Gott durch seinen Geist Begabung und die müssen wir ausleben. Und das will Gott, und wenn er hier die Feuerfackel zeigt, dann zeigt er, es geht nach dem Heiligen Geist und nicht nach mir. Nicht nach meiner Kraft, nicht nach meiner Begabung, sondern das, was Gott gibt. In Offenbarung 1,4, da beginnt's. Die sieben Geister, die vor seinem Thron sind, ist absolut entscheidender Faktor, wenn man Gott dient. Die sieben Geister Gottes. Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah und sieh in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen. Inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind. Das heißt, man sieht hier ganz klar, wenn man Herr Jesus wirklich dient, es sieht man jetzt näher, wo kommen die sieben Geister Gottes her? Vom Herr Jesus. Und wenn man Jesus dient, dann ist man abhängig vom Heiligen Geist. Dann bestimmt er, dann regelt er, dann tut er beruft. Wie dieser siebenfache Gottesgeist aussieht, das sieht man in Jesaja 11, Vers 1 und 2. Es gibt nur mehr Stellen, wenn ihr mal Sacharja in Ruhe lest, dort sind es die sieben Augen Gottes und die sind auf den Stein gerichtet, auf Jesus. Also immer der gleiche Gedanke, der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Aber hier in 11,1, das ist übrigens Kapitel, wo das tausendjährige Reich und die Menschwerdung Jesu beschrieben wird. Es wird ein Spross aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schoß, da steht übrigens Nezer, das ist das Wort, wo Nazarener herkommt. Und ein Schoß aus seinen Wurzeln hervorbrechen, auf demselben wird ruhen. Der Geist des Herrn, also der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist genau der siebenfache Gottesgeist. Jetzt kannst du hier genau gucken, was der Heilige Geist bewirkt. Er ist der Geist Gottes, das heißt, er wird immer dafür sorgen, dass dich Gott unterwirft. Es ist der Geist der Weisheit. Er wird dir geistliche Weisheit geben. Er ist der Geist des Verstandes. Er benimmt sich immer vernünftig und normal. Er ist der Geist des Rates. Er gibt auch letztendlich die Ratschlüsse Gottes. Er zeigt letztendlich, was der Wille Gottes ist. Und er ist ein Geist der Stärke. Er gibt letztendlich Sieg über Sünde. Und das ist der Geist der Erkenntnis. Er führt in die ganze Schrift hinein, dass man da Jesus erkennt. Und das ist ein Geist, der die Furcht des Herrn erzeugt. Das ist das, was der siebenfache Gottesgeist tun will. Diese sieben Dinge. Darum ist der siebenfache Geist. Das ist nochmal beschrieben mit dem Salböl im 2. Mose, wo er die Wirkungen des Salböls zeigt. Das ist die andere Seite. Das ist seine Dienstseite. Hier ist die Wesensseite. Das heißt, wenn hier Gott uns in der Offenbarung 4 das zeigt, dann muss es klar sein. Wir unterwerfen uns dem Thron und wir unterwerfen uns dem siebenfachen Gottesgeist. Das heißt, wir akzeptieren diese Wirkungen des Geistes an uns. Was wir bewirken, siehe Jesaja 11, 1 und 2. So sieht der wahre Gläubige aus, er ist abhängig. Wir werden vielleicht noch sehr viel Abhängigkeit brauchen in dieser Endzeit. Müssen wir mit einer Geschwister reden, die verfolgt wurde, die teilweise nichts mehr hatte, keine Bibel mehr, wie dann der Heilige Geist plötzlich hingeht und ihnen alles in Erinnerung brachte, was man sich überhaupt vorstellen kann, wie er ihnen übernatürliche Weisheit gab, wie er ihnen letztendlich das richtige Wort gab zur richtigen Zeit. Ich weiß nicht, ob er dabei war, als der alte Bruder Johann Jansen bei uns war. als dieser Mann ihn gefoltert hat, der hat ihn verhungern lassen, hat ihn jämmerlich zugrunde gehen lassen, der hat ihn vernommen, der war schon halb kaputt, halb verhungert, halb zusammen, also halb totgeschlagen, saß auf dem Stuhl, wie der dann vor ihn hingeguckt ist, in aller Ruhe einen Schokolade rausgeholt und hat den gefespert vor ihm. Hat ihn gequält mit Worten, mit allem. Und dann plötzlich hat der Johann Weisheit bekommen von Gott. Und dann sagt er zu ihm, wissen Sie was, zu seinem Folterer, ich möchte nur eines. Es wäre doch schön, wenn wir zwei einmal als Nachbarn, statt hier als Gegner uns gegenüber zu stehen, am Gartenzäunchen stehen würden miteinander reden. Das wäre doch schön. Das ist ein ganz kurioser Gedanke. Wisst ihr, was das war? Mit diesem Satz hat das Herz dieses Folterers erreicht. Ungeheuer, wie Gott es manchmal macht. Da kam plötzlich übernatürliche Weisheit. Und das ist, was er will. Dass dieser siebenfache Gottesgeist in meinem kleinen Leben wirkt. Und dass der hervorbringt, was Gott will. Und wir brauchen das in der Hinsicht. Vielleicht mehr, als wir ahnen. Und da muss man sich darauf einstellen. Und dann kommt natürlich was ganz, ganz Kurioses. Sex. Es ist mit das Herrlichste, was in der Bibel steht. Da steht nämlich, dass vor dem Thron ein gläsernes Meer ist. Und das Meer ist in der Bibel, steht ja auch Offenbarung 17, 15, das Meer ist letztendlich immer das Völkermeer. Das heißt, diese ganze Weltgeschichte ist ein gläsernes Meer vom Thron Gottes. Das heißt, Gott kontrolliert alles. Absolut alles. Du brauchst dich nicht aufregen, wegen Politik. Wenn in der Politik was so läuft, wie du nicht willst, dann musst du wissen, dass Gott die Politiker gibt. Jede Obrigkeit ist von Gott. Und wisst ihr, wie Gott die Politik gibt? Der gibt die gemäß der Sünde eines Volkes. Sündigt ein Volk Gottes Angesicht, dann kriegt es eine absolut katastrophale Regierung, die alles zerrüttet, was man sich vorstellen kann. Je schlimmer man Gottes Angesicht sündigt, je schlimmer gibt es in einer Regierung. Du musst dich nicht aufregen. Du kannst auch wählen, wie du willst. Nützt nichts. Wir können als gute Bundesbürger wählen. Es wird uns auch nicht schaden. Aber wir werden nichts mit ausrichten. Weil Gott die Regierung raussucht. Und der wird sie installieren. Wenn du eine gute Regierung willst, dann musst du beten, dass die Leute sich von der Sünde fernhalten. Dann musst du für das Volk beten. Ist keine Frage. Natürlich sagt die Bibel, du musst für die Obrigkeit beten. Unter anderem, dass sie die Gläubigen in Ruhe lässt. Aber was ganz wichtig ist, man muss sich bewusst sein, Obrigkeit entspricht dem Sündestand eines Volkes. Hitler war vor Gott, schon klar. Ihr müsst mal sehen, wie die Menschheit, auch die Deutsche, in den goldenen 20er Jahren, wie die Menschheit war. Was ich sage ernstlich, wir sind jetzt noch viel schlimmer. Und aus dem Grund kommt noch was viel Schlimmeres mit Hitler, nämlich der Antichrist. Viel schlimmer, das ist alles harmlos gewesen. Der Antichrist wird kommen. Der Antichrist wird die Strafe für die Gesetz- und Gottlosigkeit dieser Welt sein. Gott lässt das ganz bewusst zu, wegen der Gottlosigkeit dieser Welt. Und wir sind mittendrin, wir kleine Gläubigen. Offenbarung 21, 25 sagt, das Völkermeer wird rasen. Da brauche ich überhaupt keine Angst haben. Es wird nicht über den Bäckerrand rauskommen, weil es ist immer gläserner Meer und Gott hat es völlig unter Kontrolle. Es kann in der Welt überhaupt nichts passieren. Es kann nichts passieren. Gott kontrolliert das alles. Ich weiß nicht, wer wen ergreift. Ich weiß nicht, wer die erste Atombombe wirft. Wenn jetzt wieder weiter chemische Waffen eingesetzt werden, das gab es schon immer. Oder schon lang, sagen wir, schon lange ist vielleicht der bessere Ausdruck. Es gab es in der zivilen Kriegsführung immer wieder, dass solche Waffen eingesetzt werden. Brauchen wir keine Angst zu haben. Wenn Gott will, dass du einer Krankheit stirbst, die von einem Terrorist, von so einer, sagst du mal, Bombe oder so irgendwas ausgelöst wird, dann ist der Wille Gottes. Du brauchst keine Angst haben. Das Völkermeer kann noch so rasen, hat auf uns keine Auswirkung. Wir gehören zur himmlischen Welt, wir sind dem Thron Gottes unterworfen, wir haben den Herr Jesus, wir sind gewaschen im Blut des Lammes, wir gehören zu diesen 24, zu den 2.12, wir sind unter dem siebenfachen Gottesgeist und wir wissen, dass das gläserne Meer da ist, das Gläsern von Gott vollkommen durchschaut, vollkommen kontrolliert, vollkommen beherrscht, brauchen wir keine Angst zu haben. Es ist interessant. Und in der Mitte des Thrones, rings um den Thron, waren vier lebendige Wesen voller Augen. Wieder Offenbarung 4 und Hesekiel 1 parallel. Ich lese ein Zehntel zu. Und zwar, das sind immer die Offenbarungen Gottes, und dann tauchen immer Wesen auf, das sind Cherubim. Cherubim und Seraphim, das sind die Elite-Engel Gottes. Und hier ist ein Cherubim. Cherubim, die haben teilweise eine ganz wichtige Offenbarungsaufgabe von Gott her. Er sagt, ihre Gesichter waren so gestaltet, vorne ein Menschengesicht, zur rechten bei allen Vieren ein Löwengesicht, zur linken bei allen Vieren ein Stiergesicht, hinten aber hatten alle vier ein Adlergesicht. Das ist jetzt eine der größten Offenbarungen der gesamten Heiligen Schrift. Und zwar, man sieht hier etwas. Du siehst hier, wie Gott eine Offenbarung gibt. Wie alles, was mit dem Himmel zu tun hat, alles, was mit dem Thron zu tun hat, alles, was mit diesen Kronen zu tun hat, mit dem ewigen Leben, auch mit dem gläsernen Meer, auch mit der Herrschaft über diese ganze Welt, das hat mit einer Person zu tun. Und diese Person wird jetzt von den vier Cherub dargestellt. Die Cherub stellt auch im Hesekiel diese Person dar. Das ist interessant. Sie sind scheinbar wie so ein Zeremoniemeister, der früher ja kam, ihr kennt das ja, wenn der König kam, dann kam der Zeremoniemeister, meistens in so einer Knickerbockerhose, mit einem Stock, dann hat er den Stock auf den Boden gestoßen, hat der König angekündigt. So müsst ihr euch Cherubime vorstellen. Sie stellen den König dar, sie kündigen ihn an. Das heißt, das Zentrum der Offenbarung Gottes bündelt sich in dem, was die Cherubim jetzt anzeigen. Zweitens sieht man etwas. Das erste stellt ein Löwe dar. Das zweite stellt ein Kalb oder ein Stier dar. Das dritte stellt ein Mensch dar. Und das vierte stellt ein fliegender Adler dar. Und jetzt haben wir was Hochinteressantes. Es sind genau die vier Ämter Jesu. Oder die vier, ich sag's einmal, Tätigkeitsfelder, wo er sich geoffenbart hat. Wir haben aber im Löwe der König Israels. Offenbarung 19 sagt, er ist der Könige, der Herr der Herren. Wie sagt er zum Pilatus? Pilatus fragt ihn in Johannes 18, bist du ein König? Er sagt, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und darum steht da, eben vom Kreuz, der König der Juden, er ist der König Israels. Er ist aber auch der König der Heiden und der König der Heiligen. Er ist letztendlich die Offenbarung Gottes über die gesamte Menschheit. Er ist der König der gesamten Menschheit, bloß verwurzelt. Darum kann er nur König über die Heiligen sein. Das ist wieder ein Geheimnis. Aber eins ist ganz klar, hier wird der Herr Jesus dargestellt, die Offenbarung Gottes als König Israels, als Messias Israels. Hebräer 7,2. Lässt die Stelle zu. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem. Und da heißt ein König des Friedens. Das ist die ganze Wirkungsweise Jesus. Von Jesu, er ist der König des Friedens, er ist der König der Gerechtigkeit und er ist der König von Salem. Und hier hast du den entscheidenden Punkt, Salem und Frieden ist das Gleiche. Hier ist das Entscheidende, er offenbart sich als König, wieder als Herr. Aber er zeigt, da ist der König Israels. Diese Offenbarung Jesu, die geschah im Matthäusevangelium. Diese vier Bilder sind nicht nur die vier Felder, wo der Herr Jesus sich geoffenbart hat, sondern sind auch die vier Evangelien. Hier hast du Matthäus. Das zweite, das Kalb oder der Stier, das ist Hebräer 10, 10 und 14. Das ist letztendlich der Herr Jesus, der sich hier geopfert hat, so wie es geschrieben steht. Aufgrund dieses Willens sind wir ein für alle Mal geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Er ist das Opfer. Er ist nicht nur der König Israels. Er ist nicht nur der König der Heiligen, der König der König, Könige der Herr der Herren, sondern er ist auch das Lamm Gottes. Und darum sagt Johannes in Kapitel 1, 29, als der Jesus kommt mit die größte Offenbarung, siehe das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und da sieht man letztendlich, er ist der König der Könige, aber seine Königsherrschaft hat ein Ziel, die Sünde hinwegzunehmen. Und man sieht hier, so will Gott, dass man ihm dient, dass man ihn anbetet. Durch den König Jesus Christus, indem er sich ihm unterwirft. Durch das, dass er das Lamm Gottes für mich wird, dass ich gewaschen werde im Blut des Lammes. Das dritte ist der Mensch. die Menschenwerdung Jesu. 1. Timotheus 3, 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und Johannes 1, 14 sagt genau das Gleiche. Sagt hier, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da sieht man wieder eindeutig die Menschwerdung Jesu. Der Herr Jesus war ein wirklicher Mensch. Er hatte Fleisch und Blut. Wenn er kein Blut gehabt hätte, hätte er uns nicht erlösen können. Bloß war er völlig ohne Sünde. Da sieht man die Menschwerdung Jesu. Diese Bedingung für das vollkommene Opfer. So offenbart sich Gott. Und darum ist er auch der Einzige, der als Hohepriester jeden von uns versteht, weil er Mensch war. Ich kann mit Herrn Jesus reden und kann ihm genau sagen, was in mir abgeht, was in meiner Seele sich abspielt. Er weiß das. Weil er am Kreuz von Golgatha ohne zu sündigen alle Sündeerfechtungen der ganzen Menschheit erlebt hat. In einer katastrophal furchtbaren Weise. Er kennt jede Regung, wo der Teufel einen Menschen angeht. Die weiß er. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass man das sieht. Wir haben einen Zufluchtsort, diesen hohen Priester Jesus, der uns versteht. Wir haben einen Zufluchtsort, wo jemand ist, der uns wäscht von unserer Sünde durch sein Blut. Wir haben einen Zufluchtsort, wo jemand ist, der letztendlich auch herrscht über unser Leben, nämlich der König. Und das vierte, genauso wichtig, der Adler, das heißt der Himmlische, der Sohn Gottes. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Der Herr Jesus war zwar ein Mensch wie wir, aber in Wirklichkeit war er vom Wesen her, von seinem inneren Wesen her, war er der Sohn Gottes. Johannes 17, Vers 1, er war wesensgleich mit dem Vater. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Er ist wirklich Sohn. Der einzige Zeugte, sagt die Bibel, Monogenes, der einzige, der von Gott, dem Vater, geboren wurde. Johannes 14, Vers 9, das ist von letzter Bedeutung. Er hat wirklich das gleiche Wesen wie der Vater. Die Gottheit Jesu, da kann man drüber philosophieren, aber das ist gar nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist, so wie der Vater Gott ist, so hat der Jesus das gleiche Wesen. Meine Kinder sind Menschen, weil ich ein Mensch bin. Und so gibt es nur eine Person, die gleichzeitig wie der Vater Gott ist, der Mensch war, das war der Herr Jesus. Das war der einzige je im Universum, der Mensch und gleichzeitig Gott war. Und ein Mensch, der gleichzeitig Gott ist, das nennt die Bibel, den Christus, nämlich der Herr Jesus, der Erlöser. Aber vom Wesen her war genauso, hat das Wesen Gottes gehabt, so wie meine Kinder Menschen sind, weil ich der Vater bin, so ist der Herr Jesus genauso von göttlichem Wesen, weil sein Vater Gott ist. Genau gleich, vom Wesen her. Ich brauche keine Frage. Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Sagt der Jesus ganz klar, er ist die einzige Offenbarung Gottes des Vaters in diesem gesamten Universum. Wer Jesus sieht, sieht der Vater. Wer Jesus erlebt, sieht Gott ist allgesicht. Und darum sagen sie in Kapitel 10, Vers 30 vom Johannesevangelium. Und dann Vers 33 dazu. Ich und der Vater sind eins. Und jetzt schimpfen sie und sagen, weil du, der du ein Mensch bist, dich selber zu Gott machst. Und genau das hat gestimmt. Er war ein Mensch und war trotzdem Gott. Und das ist das Geheimnis. Das Geheimnis des Christus. In einer Person Mensch und gleichzeitig Gott. Göttlichen Wesens und trotzdem ein Mensch. Das Übernatürliche. Wir haben einen Herrn in den Himmel, der uns vor Gott, dem Vater, vertritt Tag und Nacht, der im Himmel wohnt, der in den Himmel zurückgekehrt ist, für unsere Wohnung baut. Und aus dem Grund kann er uns auch vertreten. Aus dem Grund hat er alle Macht, so wie er im Matthäus-Evangelium sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn man das sieht, wenn man das begreift, das ist der Weg Gottes, dann letztendlich erschrickt man eigentlich auch nicht mehr, was Gott dann sagt. Nachdem er nämlich die Offenbarung durch die Cherubim, diese vierfache Darstellung Jesu, zeigt. Und das ist auch interessant, sie hat zum Beispiel, sind vier, vier ist immer eine Vollzahl. Sie haben sechs Flügel, sechs ist die Zahl des Menschen. Man sieht ja schon die Bezüge, die Gott herstellt, dass es um die Menschen geht. Und sie ruft bei Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Und sie sind voller Augen. Sie zeigen die Allgegenwart Gottes. So wie der Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende. Durch den Heiligen Geist ist Jesus gegenwärtig. Er sieht alles. Er hat Allgegenwart praktisch bei uns. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt wird erklärt, das Ziel Gottes ist, in seiner Offenbarung klar zu machen, dass er ein dreimal heiliger Gott ist. Heilig, heilig, heilig. Und dann erschrickst du nicht mehr, wenn du weißt, dass der Jesus dich vertritt. Es ist möglich, heilig zu sein in dieser Welt durch der Jesus. Und das Nächste, was er sagt, Gott, der Herr, der Allmächtige. Das heißt, das ist immer ein Dreiklang. Das ist dreimal drei. Er sagt, er ist dreimal heilig. Das heißt, er kann mich heilig machen nach Geist, nach Seele und nach Leib. Ist überhaupt kein Problem. Er ist Gott für mich, er ist Herr für mich und er ist der Allmächtige für mich. Mutter, wenn er wirklich Gott ist, dann ist er auch Herr. Dann habe ich nichts zu sagen, sondern bloß er. Dann ist er aber auch allmächtig. Dann liegt mein Leben in seiner Hand. Wenn ich was will, dann bin ich nicht böse oder fange nicht an zu tricksen, sondern dann bewege ich den Arm Gottes, wenn er allmächtig ist. Er kann die Herzen lenken wie die Wasserbäche. Das Nächste, der war, der ist und der kommt. Er war der, der mich vor Grundlegung der Welt gekannt hat. Es ist der, der gegenwärtig ist jetzt in meinem Herzen. Und es ist der, auf den ich warte, der in der Person Jesu wiederkommen wird, um mich zu holen. Nämlich um bei ihm sei alle Zeit. Wisst ihr, wenn man das liest, diesen Dreiklang, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger, der war, der ist und der kommt, das sieht man letztendlich, es bringt dir eine totale Abhängigkeit immer Jesus gegenüber. Dann bist du abhängig. Er tut alles. Ich habe in Fußnote nochmal die Stelle, dass ihr sie nachgucken könnt, wo die Bezüge dazu sind. Und jetzt kommt eigentlich ein ganz entscheidender Punkt. Jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Dann werfet sie ihre Krone nieder. Und auch wir werden unsere Krone einst niederwerfen vom Thron Gottes. 14, Vers 7. Der sprach mit lauter Stimme. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist der Wille Gottes. Gott zu fürchten und ihm die ganze Ehre zu geben. Damit zeigt Gott, was bewirkt denn das bei einem Mensch, wenn er wirklich erkennt, auch in dieser schlimmen Endzeit, dass er durch das Tor der Buße in die himmlischen Orte versetzt ist, das zur himmlischen Welt gehört. Was bewirkt das, wenn er wirklich der Thron Gottes seiner Erkenntnis unterwirft? Wenn er wirklich diesen ganzen Weg hier aus der Offenbarung geht? Wenn er wirklich zu diesen 24 gehört, zu diesen 12 Erlösten zu der Gemeinde Jesu? Wenn er wirklich die Offenbarung Gottes im Lamm annimmt, der König, des Opferlamm, die Menschheit, der mich in letzter Konsequenz versteht und der Göttliche, der absolute Autorität und Allmacht über mein Leben hat. Wenn der Mensch das alles begreift, wenn der Mensch das alles sich gefallen lässt und das alles annimmt, dann passiert etwas. Ich lese dazu Offenbarung 19, 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Dann bricht normalen Mensch, es kann er nicht verhindern, genau wieder in das aus, was am Anfang von dem Kapitel steht, dann wird er in Anbetung ausbrechen müssen. Er kann nicht mehr anders. Er kann nicht mehr anders. Dann wird ein Mensch, der Herr Jesus und Gott der Vater, anbeten von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüte. Er wird die Krone niederlegen. Er wird sich bewusst sein, dass das ganze ewige Leben, alles was auch Belohnung und alles was über sein Leben gekommen ist, nur im Opfer Jesu, im vergossenen Blut begründet ist. Und dass er unendlichen Dank schuldet. Ich habe mal einen Prediger gehört, ich erzähle es, er ist manchmal ein bisschen zu locker gewesen. Aber er hat einmal predigt und hat gesagt, wenn ich in den Himmel komme, dann wird das Erste sein, was ich sagen werde. Ich werde es ausrufen, lauthals, Gnade. Und er hat gesagt, dann wird wahrscheinlich ein Engel zu mir kommen und wird sagen, es weiß hier jeder. Brauchst du hier nicht mehr zu sagen. Hier ist nur jemand, der durch Gnade in den Himmel kommt. Das heißt, dann wird dir allerspätestens klar, auch wenn du einen Blick in den Himmel tust, dass du durch Erlösung in den Himmel gekommen bist. dann ist klar. Und wenn das ein Mensch begreift, wenn er Offenbarung 4 begreift, dann passiert was in seinem Herzen. Dann wird sein Herz auf Gott ausgerichtet, dann wird er Gott anbeten für diese vollkommene große Erlösung. Und je mehr er auf das ausgerichtet ist, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert im tiefsten Zipfel des Herzens etwas. Dann verliert diese Welt langsam aber sicher jede Macht über diesen Menschen. Je weniger er die Herrlichkeit Gottes sieht, je mehr kriegt die Macht, kriegt der Teufel und die Welt wieder Macht über ihn. Aber je mehr die Herrlichkeit Gottes sieht, je mehr verliert die Welt die Macht. Und das ist das Ziel Gottes. Und er sagt hier, das ist auch wieder interessant, als die Anbetung fortschreitet, und zwar erklärt hier praktisch, sie beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, werfen ihre Krone nieder und sagen, du hast alle Dinge geschaffen, sie unterwerfen ihm, sie anerkennen, sei Allgegenwart, sei Allmacht. Sie kapitulieren hier nochmal in letzter Konsequenz. Wenn man wissen will, wie das geht, lässt einfach einmal in Ruhe der 139. Psalm. Da wird es nochmal erklärt, der da ist, der da war, der da kommt. Wie das vor Uranfang der Plan Gottes für mein Leben war, wie Gott um mich geworben hat, bis dann der elende Sünder sich hat erlösen lassen. Wie dieser ganze Plan Gottes perfekt sich abgespielt hat, wie Allgegenwart Gottes da war, praktische vorlaufende Gnade in meinem Leben. Und jetzt fangen sie an, ihm die Ehre und die Macht gegeben. Du hast alle Dinge geschaffen. Er hat auch mich geistlich geschaffen. Die Wiedergeburt ist nicht eine Leistung von mir, sondern ist ein freies Gnadegeschenk an mir, an meinem elenden Herzen. Und man sieht hier, wie die Anbetung Gottes dann hervorbricht, bis in letzte Konsequenz. Und das muss man ganz nüchtern sehen. Wir müssen mal eine Konkordanz nehmen und mal gucken, was Gott sucht. Ist interessant, was Gott sucht. Er sucht ganz wenige Dinge. Also ganz, ganz wenige Dinge sucht er. Er sucht Leute, die von ganzem Herzen an ihm hangen und so, aber es sind wenige Sachen. Aber hier steht Johannes 4, 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und jetzt kommt das Entscheidende. In dem Moment, wie ein Mensch das in der Tiefe alles begreift, was hier in Kapitel 4 steht, dann wird er ein Anbeter Gottes werden im Geist. Wird er Gott im Geist anbeten. Und das ist genau das, was Gott will. Ich lese Offenbarung 19, Vers 10 dazu. Selbst der törichte Jünger Johannes, der hier die ganze Offenbarung Gottes bekommt, fällt zu den Füßen vom Engel nieder. Muss ich mir vorstellen, wie die Herrlichkeit bei dieser Offenbarung war, dass er sogar vom Engel niederfällt. Der Engel spricht zu ihm, siehe, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Und das Zeugnis Jesu, steht in der Bibel, ist der Geist der Weissagung. Da heißt nämlich, bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das heißt, jeder, der Heilige Geist empfangen hat, letztendlich hat diesen Geist der Weissagung. Und der hat das Zeugnis Jesu. Und jetzt kommt der Befehl. Was will Gott, wo sollen wir dem Heiligen Geist nachgeben? In der Anbetung Gottes. Das ist nicht das, was die Charismatiker machen, mit fast exerzitiehaften Dinge, wo man die Hände hebt und ähnliches tut. Sondern Anbetung Gottes geschieht im allertiefsten Herzen von einem Menschen mit einer glühenden Liebesglut für das, was Offenbarung 4 beschreibt, für diesen herrliche Offenbarung Gottes im Sohn. Und dann sehen wir nämlich, das, was wir hier sehen, das ist der Einstieg und die Totaloffenbarung und die Totalanbetung, die haben wir im nächsten Kapitel, wenn man dann das Lamm anbetet für das vergossene Blut, wenn es dann in die Tiefe der Erlösung hineingeht. Aber hier ist ein entscheidender Punkt. Gott will, dass Minen betet. Warum? Es muss etwas klar sein. Es wird in der Endzeit keinen neutralen Raum mehr geben. Das Böse wird vollständig ausreifen und das Gute wird vollständig ausreifen. Die Gemeinde Jesu wird als kleine Herde vollständig ausreifen. Die Hure Babylon als abgefallene Christenheit wird vollständig ausreifen. Und wir werden entweder Gott anbeten, so wie es hier geschrieben steht, oder es wird Offenbarung 9, 20 geschehen. Die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen von Gold, Silber, Erz und Stein und Holz angebetet hätten. Entweder bete ich die Dämonen an und die Götze dieser Welt, oder ich bete Herr Jesus an. Es gibt nichts dazwischen. Es muss klar sein. Entweder ich lerne die Anbetung Gottes durch die richtige Herzensstellung, wie es in Offenbarung 4 geschrieben steht, oder ich werde der andere teuflische Form der Anbetung zum Opfer fallen. Es muss klar sein. Gott zeigt da hier, entweder oder. Jetzt betont er noch was am Schluss. Er betont nur zum Schluss von diesem Kapitel, dass er der Schöpfer von allem ist. Und dass es sein Wille war, dass alles geschehen ist. Wir wissen natürlich jetzt von der Gesamtoffenbarung der Schrift, dass er diese ganze Schöpfung durch den Herr Jesus vollführt hat. Und hier ist Kolosser 1, 15 bis 17. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Jetzt erklärt Gott nochmals und sagt, er ist der Schöpfer. Und diese Schöpfung hat ein Ziel. Und das Ziel der Schöpfung ist, dass alles unter ein Haupt kommt. Das heißt, die Unterwerfung unter die Person Jesu als Haupt. Hier rundet er jetzt ab. Kapitel 4 beginnt mit Schöpfung. Und Kapitel 4 endet mit Unterwerfung. Letztendlich unter der Schöpfer. Das heißt, das Kapitel hat im tiefsten Grunde den Sinn, dass wir begreifen, um was es wirklich in der Nachfolge geht. In Johannes 1, Vers 3 heißt es, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und da wird erklärt, alles ist durch ihn geschaffen. Er ist letztendlich das Ziel Gottes des Vaters. Gott der Vater hat nur ein Ziel, das ist sein Sohn Jesus Christus. Und jetzt will Gott der Vater, dass wir dasselbe Ziel in unserem Leben haben, nämlich der Jesus, ihm zu dienen. Und jetzt muss man sehen, jetzt bündelt sich das ganze Leben in der Person Jesu. Das heißt, wir leben da als vernünftige Menschen in dieser Welt, sind der Obrigkeit untertan, sind die Gläubigen in der Regel immer die besten Staatsbürger, wo wir nicht reden. Aber, etwas ist klar, wir leben nicht für diese Welt. Wir leben nicht für diesen Staat. Wir haben zwei Pässe. Ich habe einen neuen, einen roten. Aber ich habe einen Pass, der ist viel toller. Ich weiß bloß nicht, wie er aussieht. Aber ich weiß, dass ich ihn habe. Nämlich das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass ich ein Gotteskind bin. Das ist der wichtigste Pass. Ich habe nur einen roten, der ist relativ, den kann man relativ leicht angucken. Jetzt der andere kann ich nicht angucken, aber er ist da. Das ist Realität. Aber es muss es klar sein, wir leben Gott. Wir dienen dem Herrn Jesus und das ist das Ziel. Und wenn die Offenbarung kommt, was mich auch erschüttert hat, jetzt würde ich sagen, es ist alles klar. Aber das muss so brutal sein in der geistlichen Welt, dieser Kampf und diese Zurüstung, dass Gott nochmals ein ganzes Kapitel diesem Thema widmet. Und dann in der Tiefe der Person Jesu. Und dann erst galoppiert die apokalyptischen Reiter vor mich. Dieser Kampf muss so mörderisch sein, dass wir so uns die Herrlichkeit Gottes vergegenwärtigen müssen. So stark. Buße 3 Kapitel. Herrlichkeit 2 Kapitel. Und dann erst kommen wir letztendlich ins Ende. Und wenn wir die Lektion lernen, dann können wir uns auch wegschicken in diese Endzeit. Dann tut's niemand was. Schadet nichts. Dann sind die Gläubigen bewahrt. Dann sind sie klar. Dann können sie auch mal einen Fehler machen. Das spielt keine Rolle. Gott wird sie durchbringen, wenn sie in dieser Gesinnung sind. Und ich möchte nochmal, bevor man betet, möchte ich nochmal sagen, was sagt er? Nach diesem, nach dem Tor der Buße, sieht er das. Und jetzt sagt er, was nach diesem, nach dem Tor der Buße, geschehen muss. Jetzt kommen nicht die Reiter. Ich hätte die Brüder wahrscheinlich recht, dass es endzeit ist. Sondern jetzt kommt der Himmel. Jetzt kommt die Anbetung. Jetzt kommt die Herrlichkeit. Jetzt kommt die Herzensstellung, die wir einnehmen müssen. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und der Jesus möchte dir einfach danken, dass es deine Herrlichkeit ist und deine Gnade, die uns gerettet hat und dass du uns erlöst hast, dass du uns wiedergeboren hast zur lebendigen Hoffnung, dass wir jetzt dieser himmlischen Hoffnung teilhaftig sind. Dass wir uns vor deinem Thron beugen durften, deine Herrschaft dann erkennen, dass dein siebenfacher Gottesgeist über uns herrscht, dass wir zu diesen 12 gehören, zu dieser symbolischen Zahl, zum Leib Jesu Christi, in einem Geist zu einem Leib getauft sind und dass wir zum neuen Jerusalem gehören dürfen, dass wir in einem Geist zu einem Leib getauft sind, Gottes Kinder sind
und mit dem Vater versöhnt sind, dass wir uns dir unterworfen dürfen in letzter Konsequenz und dass wir deine herrliche Offenbarung auch annehmen dürfen, dass wir dich als König erlebt haben, dass wir dich erlebt haben und jeden Tag erleben dürfen, als das Lamm Gottes, das unsere Sünde hinwegnimmt, aber auch als hohe Priester, der Mensch war, der uns in der Tiefe versteht, aber auch als der Sohn Gottes, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, dass wir uns dir anvertrauen dürfen, dass du uns durchbringst durch diese schreckliche Endzeit, dass du in unserem Herzen diese herrliche Anbetung wirkst, die Priorität, dass wir letztendlich auf die Ewigkeit sehen, auf die himmlischen Orte und nicht auf dieses elende irdische Leben. Gib uns einfach Gnade, dass das in unser Herzen gewirkt sei, auf das letztendlich das passiert, dass die Herrlichkeit Gottes unsere Leben prägt, dass wir uns dir, dem Schöpfer, unterwerfen, dass du uns durchbringst und dass du mit uns zum Ziele kommst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.